NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
24. Juni 79 nach Christus. Der Todestag des römischen Kaisers Vespasian.
Vespasian, du meinst mit Josephus nur einen Kriegsgefangenen in deine Gewalt bekommen zu haben. Ich aber stehe vor dir, um dir Großes zu verkünden.
Hoch in den Bergen Galiläas spricht Josephus, der jüdische Priester. Er ist einer der bedeutendsten Anführer des großen jüdischen Aufstandes gegen das römische Reich. 47 Tage lang hat Josephus die Festung Jotapata erbittert verteidigt. 40.000 Tote soll es gegeben haben. Doch am Ende steht Josephus als Gefangener vor dem römischen Sieger, dem Feldherrn Titus Flavius Vespasian. Man schreibt das Jahr 67.
Ja, du, Vespasian, wirst Kaiser und Herrscher sein. Du und dieser dein Sohn. Jetzt lege mir ruhig stärkere Fesseln an. Doch du wirst nicht nur Herr sein über mich, sondern über die Erde und über das Meer und über das gesamte Menschengeschlecht.
Noch herrscht Kaiser Nero in Rom, der Ururenkel des großen Augustus. Und niemand ahnt, dass nur 2 Jahre später Titus Flavius Vespasian, ein Mann von völlig unbedeutender Herkunft, tatsächlich der erste Kaiser einer neuen Herrscherdynastie sein wird, der Flavier.
In seiner Lebensbeschreibung Vespasians spricht Sveton von relativ bescheidenen Verhältnissen, aus denen Vespasian kommt. So ganz bescheiden können sie gar nicht gewesen sein.
Meint Professor Werner Eck, Althistoriker an der Universität zu Köln.
Sicher, die Vorfahren, die Familie Vespasians gehörte nicht zu den senatorischen Familien, also sie spielte noch keine Rolle in der Politik. Sie verdiente auch ihr Geld zum Teil durch Tätigkeit, die vielleicht nicht das höchste Sozialprestige mit sich brachte. Geldverleih oder Verleih von Arbeitskräften von einem Ort zum anderen und ähnliche Dinge.
Doch vielleicht ist gerade dadurch Vespasians äußerst bodenständiges Verhältnis
Geld stinkt nicht
zu Geld und Finanzen nachhaltig geprägt worden.
Pecunia non olet.
Diese heute noch geläufige Redewendung geht auf Vespasian zurück. Wie aber wird dieser Mann aus unbedeutenden Verhältnissen zum Herrscher eines Weltreichs?
Das ist so ganz einfach wohl nicht zu erklären. Es liegt natürlich in der Vorgeschichte. Wir haben eine Herrschaft durch die Julisch-Claudische Dynastie über 100 Jahre. Mit Nero vor allem hat diese Dynastie ihre Glaubwürdigkeit verloren.
Nero, der grausame, pathologisch verschwenderische, egomanische Kaiser. Er lässt Rom in Flammen aufgehen und begeht im Jahr 68 Selbstmord. Ein Jahr nach der Prophezeiung des Josephus.
Gleichzeitig aber war eigentlich das ganze System darauf eingespielt, auf die Herrschaft einer Familie. Nun bricht diese Familie weg und dann ist sozusagen ein Vakuum. Wer hat die Qualifikation, um überhaupt dann diese Herrschaft zu übernehmen im gesamten Imperium Romanum?
Neros Ende war zwar im ersten Freudensturm glückverheißend, aber nachdem das Geheimnis des Regierens allgemein bekannt war, erkannte man, dass man zum Prinzeps auch anderswo als in Rom gemacht werden könne.
So resümiert der große Historiker Tacitus. Denn in Spanien rufen die römischen Truppen nun Galba zum Kaiser aus. Er wird ermordet von Otho, den die römische Prätorianergarde zum Kaiser ausruft. Gegen Otho erhebt sich Vitellius, den die Legionen Germaniens in Köln zum Kaiser ausrufen. Der Bürgerkrieg des Jahres 68-69 ist als 4-Kaiserjahr in die Geschichte eingegangen. 3 werden gehen, einer bleibt.
Das Heer im Osten war der Meinung, wenn die Truppen in Germanien einen Kaiser ausrufen können, das können wir allemal. Wir haben dazu ein gleiches Recht.
Am 1. Juli des Jahres 69 rufen die Truppen Judäas, Ägyptens und Syriens schließlich den Feldherrn Vespasian zum Kaiser aus.
Dass er sich durchsetze, da mit Sicherheit haben verschiedene Faktoren eine Rolle gespielt. Zum Beispiel, dass er wirklich einen Sohn in einem Alter hatte, der jederzeit an seine Stelle treten konnte. Und Vespasian war klüger, in vielfacher Hinsicht klüger als seine Vorgänger.
Noch fehlte Vespasian, der wider alles Erwarten als ganz neuer Fürst den Thron bestiegen hatte, das Ansehen und eine von Gott bestätigte Majestät. Aber auch dies wurde ihm zuteil.
So berichtet der antike Kaiserbiograf Sueton.
Zwei Leute aus dem Volk, ein Blinder und ein Lahmer, traten vor sein Tribunal und flehten ihn um Heilung an. Serapis hätte ihnen im Traum prophezeit, Vespasian werde dem Blinden sein Augenlicht wiedergeben und das Bein des Lahmen heilen, wenn er geruhe, seine Ferse zu berühren. Und siehe, der Erfolg blieb nicht aus.
Diese fast biblisch anmutende Wundergeschichte und viele andere günstige Vorzeichen werden dem neuen Kaiser später zugeschrieben. Real entscheidender für seine Legitimation aber scheint die Rolle Vespasians im jüdischen Krieg.
Vielleicht sollte man eher sagen, welche Rolle spielte der jüdische Krieg für Vespasian? Denn für einen römischen Kaiser war es eigentlich immer notwendig, dass er auch die sogenannte Virtus Imperatoria zeigte. Das heißt, dass er in der Lage ist, fähig ist, das römische Reich gegen Feinde zu verteidigen.
Als Vespasian zum Kaiser ausgerufen wird, ist Judäa noch nicht besiegt. Doch fast zeitgleich mit Vespasians triumphalem Einzug in Rom erobert sein Sohn Titus Jerusalem. Der berühmte und einzige Tempel der Juden geht in Flammen auf. Vespasian ist der Sieger über Judäa.
Das war für ihn ganz, ganz wichtig im Hinblick auf die Legitimität seiner Herrschaft. Er hat Rom in gewisser Hinsicht gerettet. Und deshalb wurde dieser Sieg über Judäa, über die Juden und über Jerusalem in einem ungeheuren Maße propagiert. Nicht nur in Rom selber, indem man etwa das Templum Pacis erbaut hat und dort die gesamte Beute aus Judäa dort präsentiert hat, indem man das Kolosseum erbaute, sondern man hat auf den Münzen massiv propagiert, Judäa capta, Judäa ist gewonnen.
Und für die 10 Jahre seiner Herrschaft zeichnet die antike Geschichtsschreibung von Tacitus bis Cassius Dio ein überwiegend sympathisches Bild des ersten Flavierkaisers. So auch der kaiserliche Biograf Sueton.
In allen Dingen zeigte er sich gleich von Anfang an bis zum Ende seiner Regierung bürgerlich schlicht und gütig. Niemals verheimlichte er seine frühere geringe Stellung.
Ich denke schon, dass er wirklich eine Person war, die keine Starallüren hatte. Man sieht ja auch das daran, dass er sich etwa im Porträt wirklich als alten Mann hat abbilden lassen. Also der hat eben Falten und Runzeln, wie es seinem Alter damals entsprach. Er war, ja, er war damals 60 Jahre alt, als er an die Macht kam.
Doch während Sueton Nero oder auch Vespasians jüngeren Sohn Domitian mit unverhohlener Verachtung straft, zeichnet er von Vespasian das Bild eines volksnahen Herrschers mit einem für römische Kaiser ungewöhnlichen Sinn für Humor.
Vespasian besaß eine mittlere, gleichmäßig gebaute Figur, gedrungene und kräftige Glieder und sein Gesicht hatte etwas vom Ausdruck eines Mannes, der ständig an schlechter Verdauung leidet. Daher gab ihm ein bekannter Witzbold, den er aufforderte, auch mal auf ihn einen Witz zu machen, die nicht üble Antwort: Sehr gern, sobald du deinem Leib Erleichterung verschafft hast.
Nach Sueton besaß Vespasian die für Herrscher seltene Eigenschaft, er konnte einstecken, aber er teilte auch aus.
So wies er zum Beispiel einen nach Pomade duftenden Mann, der ihm seinen Dank abstatten wollte, für ein bewilligtes Militärkommando, mit verächtlicher Geste zurück: Mir wäre es lieber, du röchest nach Knoblauch.
Ein Herrscher, der offenbar gern lachte, der Beleidigungen und Anfeindungen nicht nachtrug, der nie Freude am Blutvergießen hatte, im Gegensatz eben zu Nero und Domitian, und der selbst ein gerechtes Todesurteil nur mit Tränen und Seufzen vollzog. Der begabte Künstler, Dichter und Schriftsteller förderte, man denke nur an Sueton selbst, Tacitus oder Josephus, oder an den Wiederaufbau Roms nach dem Brand und das berühmte Kolosseum. Ein Mechaniker, der sich erbot, gegen geringe Kosten riesige Säulen aufs Kapitol zu schaffen, dem gab er reichlich Belohnung mit den Worten:
Du musst mir erlauben, auch den Mann aus dem Volk sein Brot verdienen zu lassen.
Dann ganz plötzlich wechselt bei Sueton der Tonfall.
Das Einzige, was man dem Kaiser mit Recht vorwerfen kann, ist Geldgier. Man sagt ihm auch nach, dass er absichtlich seine habgierigsten Prokuratoren in desto höhere Stellen zu befördern pflegte, um sie dann später zu umso größeren Geldbußen verurteilen zu können. Es hieß allgemein, er bediene sich ihrer als Schwämme, weil er sie sozusagen anfeuchte, wenn sie trocken seien, und ausquetsche, wenn sie sich vollgesogen hätten.
Vor 2000 Jahren war der Antike ein Begriff wie Weltwirtschaftskrise zwar noch fremd, doch in einem ähnlichen Zustand befand sich das Römische Reich bei Vespasians Herrschaftsantritt. Professor Eck.
Die Herrschaft Neros hat auf jeden Fall zu einer unglaublichen Geldverschwendung geführt. Allein der Wiederaufbau Roms nach dem großen Brand von 64 muss Unsummen verschlungen haben.
Hinzu kamen massive Verwüstungen und Plünderungen durch den Bürgerkrieg während des Vierkaiserjahres. Alle Reserven waren erschöpft.
Es wird berichtet, dass eine ungeheure Summe im Staatshaushalt gefehlt habe. Es wird von 40 Milliarden Sesterzen gesprochen. Das sind astronomische Summen, die man vielleicht heute sich vorstellen kann, aber damals mit Sicherheit nicht.
Nach Ansicht einiger Leute ist die große Habgier ein Naturfehler gewesen. Andere hingegen sind der Ansicht, Vespasian sei bei dem ungeheuren Fehlbetrag im Staatshaushalt zu seinen gewaltigen Eingriffen gezwungen gewesen. Gleich zu Anfang seiner Regierung hatte er öffentlich erklärt, 40 Milliarden Sesterzen benötige ich, um den Staat vor dem Bankrott zu bewahren.
Und dafür war Vespasian sicher der geeignete Mann, denn er war nüchtern. Ein Realist bester Sorte, würde ich meinen, der sich auch nicht gescheut hat, Geld auf nicht ganz normale Weise zu erwerben.
Ganz besonders gern machte er Witze über seine nicht eben sauberen Finanzoperationen. So bat ihn mal einer seiner liebsten Hofbeamten um eine Verwalterstelle für jemand, den er als seinen Bruder ausgab. Vespasian verschob die Entscheidung, rief den Bewerber zu sich, ließ sich die Summe, die jener seinem Fürsprecher in Aussicht gestellt hatte, selber auszahlen und gab ihm die Stelle. Als tags darauf der Hofbeamte wieder anfragte, sagte Vespasian zu ihm: Such dir einen anderen Bruder. Der, den du für deinen hältst, ist meiner.
Es heißt, Vespasian habe eine begnadete Fantasie in der Erfindung neuer Geldquellen und Steuern gehabt.
Sein Sohn Titus tadelte ihn, dass er sich auch eine Urinsteuer ausgedacht hatte. Vespasian hielt ihm ein Stück Geld von der ersten Erhebung unter die Nase und fragte Titus: Verspürst du einen üblen Geruch? Als Titus verneinte, meinte Vespasian: Siehst du, Geld stinkt nicht.
Noch heute werden öffentliche Toiletten in Paris Vespasienne genannt. Vielleicht mag es verwundern, dass der Krisenmanager Vespasian nur ganz wenige Gegner seiner Politik erlebte. Einen so guten Ruf wie er hatten bei Senatoren und Schriftstellern nur wenige Kaiser.
Während der ganzen Zeit seiner Regierung betrachtete er es als seine vornehmste Aufgabe, den schwer zerrütteten und fast am Rande des Abgrunds stehenden Staat im Innern zu festigen. Diese Ansicht von seinem Charakter dürfte wohl die richtigere sein, da er jedenfalls auch von den nicht ganz rechtmäßig erworbenen Geldmitteln den besten Gebrauch gemacht hat.
Er hat wahrscheinlich darauf geachtet, dass generell eben das, was sozusagen der Res Publica geschuldet wurde, an Steuereinnahmen und an Zolleinnahmen, dass das auch wirklich einging.
Vespasian regierte fast 10 Jahre und starb mit 69 Jahren.
Selbst nicht einmal die Furcht und die unmittelbare Nähe des Todes hielten ihn davon ab, Witze zu machen. Beim ersten Anfall seiner tödlichen Krankheit rief er aus: O weh, ich glaube, ich werde ein Gott.
Eine Anspielung auf die Sitte der Römer, ihre Kaiser mit dem Tod zu Göttern zu erheben. Seinem Sohn und Nachfolger Titus hinterließ er ein wohlhabendes und saniertes Imperium und dem alten Rom ein Wahrzeichen für die Ewigkeit. Das flavische Amphitheater, im Volksmund Kolosseum genannt, erbaut aus der Beute des jüdischen Tempelschatzes von Jerusalem.
Im Zeitzeichen erinnerte Marfa Heimbach an Titus Flavius Vespasianus, der am 24. Juni im Jahr 79 nach Christus gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über den Philosophen Michel Foucault.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.